Games Podcast.
Das wird ein Spaß.
Das wird ein Spaß.
Alexander Laschewski-Vogt.
Das wird ein Spaß.
Das wird ein Spaß.
Daniel Kuhn.
Alexander Laschewski-Vogt.
Daniel Kuhn.
Das muss geil werden.
Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zur 16. Ausgabe des Area Games Podcast und zur Ausgabe 1 nach Alexander Kappan, denn ja, der ist ja nicht mehr dabei.
Ganz genau, man merkt die Ausgelassenheit schon an deiner Begrüßung, denn für dich scheint ja jetzt immer noch morgen zu sein.
Naja, gut. Weil wir auch morgens immer den Podcast rausbringen bei Area Games.
Ja, das stimmt, aber aufnehmen tun wir ihn am Nachmittag.
Aber die Leute, die ihn hören, die hören ihn morgens.
Genau, und ihr habt ja in unserer coolen Intro-Mucke, die von unserem Freund Minute Rush wieder zusammengemixt worden ist, schon gehört, wer wir beide sind, aber wir haben uns entschieden, auch immer einen Stargast mit in den Podcast zu nehmen.
Ja.
Auf Deutsch einfach irgendjemand, der nicht wegrennen kann.
Auch um dem Gerücht entgegenzuwirken, wir würden hier irgendwie nur noch mit zwei Leuten sitzen, seit Kappi nicht mehr da ist. Also keine Ahnung, wo wieder das Geblabber herkommt.
Ja. Deswegen, zum Glück bin ich auch noch da. Ich bin der Robert. Leider nicht mit der Stimme vom Alex, aber dafür zum Glück auch nicht mit einem anderen. Also
ja, ja. Jetzt sind wir hier zwei Frauen und ein Typ. Also.
Zwei Frauen und ein Typ, genau. Der Robert Buch, der ist unser Traum-Azubi quasi. Er sitzt schon seit 2 Jahren in der Redaktion, macht seine Ausbildung. Nur noch ein halbes Jahr, aber das kriegen wir auch noch rum. Und ja, genau, wir drei, also Robert kennt ja bestimmt so von diesen ganzen Tests, die ihr nie lest.
Ja, ich war ja auch schon mal im Podcast einmal,
ja,
ist
ja,
aber
ja,
nicht so aufgefallen.
Da wollen wir jetzt, jetzt hier nicht von der Urzeit reden, genau, wo noch die Dinosaurier durch die Gegend gelaufen sind.
Da fanden wir dich auch doof. Also.
Ja, ja, ja.
Du kannst dich selber doof
jetzt ein bisschen bessern.
Ja, ja. Die Evolution hat geholfen.
Einfach nur immer unserer Meinung sein. Du weißt ja, wie Kappi praktisch geendet ist hier.
Ja, ja. Dieses ewige Widerspruch.
Ja, also, wenn du nicht der neue Mr. Scheißmeinung werden willst, dann...
Es gibt ja auch nicht umsonst den Chefredakteur, also von daher...
Ja. Also, Kappi können wir ja ersetzen, indem wir einfach irgendwelche unpopulären Meinungen halt... Also, Avatar finde ich super.
Ja, genau.
3D-Kino ist die Zukunft.
Ja.
Und ich finde es klasse, dass Blizzard StarCraft in 6 Teile bringt.
Ja, genau.
Ich zahle da gern für. Nee, aber Spaß beiseite, Leute. Wir haben ja auch noch ein Programm. Und dieses Programm sieht unter anderem vor, dass wir die News der Woche besprechen. Und da muss ich doch erstmal schnell in den schlauen Computer gucken, was denn da so überhaupt angeklickt worden ist.
Das wird ein Spaß.
Das wird ein Spaß im wahrsten Sinne. Öde, wieder am meisten angeklickt, GAN, Langeweile, Forza Motorsport 3, Raubkopierer geben jetzt schon Gas.
Genau, und mit was für einem Vorsprung eigentlich? Ja, das ist eigentlich die übliche Meldung, dass ein Spiel direkt, bevor es rauskommt, schon Wochen vorher als Torrent und was weiß ich für ein File-Sharing-Zeug zu bekommen ist. Und natürlich, das sagen ja auch viele zu Recht, das ist bei jedem Spiel so, warum macht ihr da immer eine extra News? Ja, weil das eben so ein AAA-Game ist, auf das alle warten und da tut's einem dann besonders weh, wenn so ein paar, ich sag mal, Verbrecher, auch wenn das immer wieder so heißt, es sind keine Verbrecher, aber so ein paar Verbrecher sich das dann einfach downloaden und umsonst spielen und dann auch noch früher. Und da ist man einfach wütend drüber und dann muss man mal den Wut rauslassen und macht das dann bei uns in den Comments.
Genau, dass die Gold-Version schon rumgegeistert ist, das ist wiederum ganz cool, weil auf die Art haben wir nämlich auch schon Forza als Retail-Muster und können das schon auf unserer normalen Xbox spielen.
Legal.
Legal, genau. Was eine ganz hübsche Sache ist. Auf der anderen Seite, ich glaube, diese News haben halt 2 Effekte. Einmal, man kann sich so toll drüber aufregen, dass Raubkopierer alle einen kleinen Schwanz haben, was ja wissenschaftlich nachgewiesen ist. Zum anderen, was auch sehr schön ist, man hat irgendwie diese Illusion, dass man die Publisher damit auf ein Problem aufmerksam macht, nämlich, Leute, es kann nicht so schwer sein, diesen Produktionsablauf irgendwie mal so zu kontrollieren, dass nicht jeder Scheiß sofort geleakt wird. Denn es ist ja nur ein ganz einfacher Prozess, man gibt seinen Goldmaster an so eine Firma, die halt die Vervielfältigung der Datenträger vornimmt und das sind vielleicht auch mehrere Firmen, aber da muss ja immer irgendein Hansel sein, der das sofort in ISO sich draus zieht.
Und in diese Firma, an die man das sendet, damit die das macht, die sollte nicht gerade irgendwie Pirate Bay oder so heißen oder Bit irgendwas, Torrent, was weiß ich.
Dann ist es ja in unserer Branche möglich, so wie bei Apple oder wie bei Blizzard, irgendwie auch wirklich Geheimnisse lange für sich zu behalten. Da muss es doch auch irgendwie möglich sein, dass man diesen Mastering-Prozess ein bisschen besser im Griff hat. Gut, die zweitinteressanteste News, ich habe jetzt gerade diese Pause gemacht, nicht um die Spannung zu erheben, sondern weil hier in unserer Übersicht eben noch Tests dazwischen gefummelt sind, wie von Uncharted, dazu kommen wir aber später.
Genau.
Die nächste News war, wir könnten uns auch Area Rennspiele nennen,
oder
Area Forza gegen Gran Turismo 5.
Ja.
Denn wir können froh sein, dass Forza bald draußen ist, weil dann wird es vielleicht mal weniger. Wobei man sich fragt, was kommt danach, nach diesen Rennspielen?
Nach Forza? Ja, die nächste News.
Also was diskutieren wir dann noch?
Gears of War 3.
Ja,
Gears of War 3. Und Fable 3. Peter Molyneux Märchenstunde. Nein, aber wir diskutieren auf alle Fälle immer noch fleißig Gran Turismo 5. Und da haben wir auch diskutiert, dass es die Erwartungen übertroffen soll. Das sind halt wieder diese ganzen Interviews mit dem Chefentwickler Yamamuchi sonst was, der dafür bekannt ist, glaube ich, so mit einer der größten privaten Autosammlungen der Welt zu haben, was ihn irgendwie sympathisch macht, wenn auch nicht aus so einem
Was ihn unsympathisch macht, finde ich, in jeder Aussage, in dieser hier auch wieder, hat er wieder gesagt, so, wir könnten das theoretisch jetzt wieder rausbringen, das ist wirklich schon gut, aber wir wollen halt noch so ein bisschen mehr da reinmachen. Und das finde ich halt irgendwie, ist immer so ein bisschen Schlag ins Gesicht schon fast für die Spieler, die immer wieder hören, ja, eigentlich ist es schon geil, wir könnten es schon rausbringen, aber wir machen es eben.
Aber es soll noch geiler werden, sagt er ja auch.
Ja, ja, aber trotzdem finde ich die Aussage irgendwie immer wieder dreist, vor allem das immer wieder zu wiederholen.
Also auch wenn ich gerade mit Begeisterung Forza Motorsport 3 spiele, dann möchte ich doch immer wieder sagen, man sollte auf alle Fälle trotzdem Polyphony nicht unterschätzen, auch wenn es viele Sachen gibt, die man kritisieren kann. Zum Beispiel einmal die Entwicklungszeit von 5 Jahren. Wie gesagt, in der Zeit hat Turn 10 es geschafft, 3 Rennspiele auf den Markt zu bringen. Auf der anderen Seite diese Geldabkassiererei mit der Gran Turismo 5 Prolog Edition, wo man halt quasi so eine unterentwickelte Demo gekauft hat für 40 Euro. All das ist fürwahr scheiße und kritikfähig. Auf der anderen Seite darf man das Spiel, glaube ich, nicht unterschätzen, weil es wirklich ja auch noch ein paar Sachen vereint, die man bei anderen Rennspielen nicht so leicht bekommt. Man bekommt jetzt eben die komplette Nesca-Serie mit rein, man bekommt eben auch ein bisschen Rallye-Simulation mit rein.
Sie wollen angeblich ein komplett dynamisches Schadenssystem haben, was wirklich auch realistische Verformungen hat, angeblich.
Also auch wenn wir so lange warten und wenn wir schon dazu geneigt sind, quasi halt so Gran Turismo so als die Lachnummer zu bezeichnen, würde ich sagen, es bleibt dann doch noch spannend, bis das Spiel rauskommt. Ich glaube, in Online-Sicht oder so wird da, glaube ich, keine große Überraschung mehr stattfinden. Ich glaube, das sind einfach Sachen, die sich sowieso bei Microsoft irgendwie heimischer fühlen. Und deswegen auch bei Forza diese ganze Anbindung der Community mit diesen ganzen Bemalungssachen und ich habe hier 100 Schichten von Folien, die ich drauf machen kann. Das sind, glaube ich, so Alleinstellungsmerkmale, die werden bei Forza und bei Microsoft bleiben. Aber die Frage ist natürlich, ob die Gran Turismo-Fans überhaupt traurig sind, wenn sie da eben nicht den Lack besprühen können, denn das ist ja von der Ausrichtung her immer so ein bisschen so mehr der Auto-Enthusiast, der irgendwie schon mit zittrigen Fingern die Automotorsport durchblättert und sich aufgeilt an den Autos und weniger jemand, der so aus dieser D&W-Schiene eben kommt und sich
der überlegt, wie man so die Autos ja schon auf den Cover des
Magazins, wie man so einen Fächerkrümmer irgendwie links einbaut.
Also nein, ich finde aber diese Kritik immer daran, dass es halt so spät rauskommt und so lange Entwicklungszeit hatte, finde ich immer so ein bisschen komisch, weil bei anderen Spielen, wie zum Beispiel FIFA, da heißt es dann immer, oh, wieder, jedes Jahr kommt ein neues raus und da ändert sich ja fast nichts. Also wieso denn nicht 4 Jahre, 5 Jahre Entwicklungszeit, aber dafür muss es dann natürlich auch so geil werden, weil man sich seitdem so viel davon versprochen hat. Aber wenn sie das hinbekommen, dann gerne. Habe ich es lieber, als wenn sie jetzt jedes Jahr eins rausgebracht hätten, was nur halb so gut ist.
Genau, vor allem wenn sie so wie dann bei Dragon Age am besten noch schon 3 Jahre Download-Content im Voraus anbieten. Aber das greift vor. Kein Scherz war auch The Dishwasher ist da. Das ist ja ein Xbox Live Arcade-Titel, der beziehungsweise so ein Xbox Live, wie heißen diese?
Es ist ein Arcade-Titel, der mal ein Indie-Titel war, weil er bei so einem Wettbewerb mitgemacht hat, wo Leute halt XNA-Games machen konnten und die dann halt da um Preisgeld eingeschickt haben, um Preisgeld zu gewinnen. Und der war halt so toll und ist so gut auch vorab schon angenommen worden von den Leuten, die Screenshots und Videos gesehen haben, dass daraus ein Arcade-Game wurde.
Ja, und wer von euch beiden hat sich das runtergeladen?
Keiner.
Ja, eben.
Also, ich hab aber damals die Demo gespielt.
Das ist wieder wie, als ob
wir über Beyond
Good & Evil sprechen.
Und es ist ja nur noch so, dass viele sagen, es hat einen coolen Art-Style, aber das Spiel selbst ist doch ein bisschen enttäuschend. Aber ja, soll insgesamt trotzdem noch ganz gut sein. Aber was viel lustiger ist, dass es erstmal nicht in Deutschland rauskam. Das war ja jetzt, warum die News so populär war. Das ist ja schon ganz lange überall draußen, nur nicht bei uns. Und zwar dachte Microsoft irgendwie, dass das keine USK-Einstufung bekommen hätte. Hatte es aber. Und deswegen war das einfach nur ein Versehen, dass es nicht veröffentlicht wurde. Und warum es dann so lange gedauert hat, ich glaube, ich weiß es immer noch nicht.
Die Mühlen malen vielleicht langsam.
Ja.
In manchen Behörden oder größeren Firmen.
Ja. Aber da muss es wohl irgendwie so ein Missverständnis gegeben haben und deswegen ist es jetzt da. Und das hat viele Leute interessiert.
Zockt's an, sagt uns, wie ihr es findet. Irgendwie. Man hat ja vor lauter geilen Titeln in seiner keine Zeit mehr, sich...
Selbst wir, die MS-Points geschenkt bekommen können, würden uns
jetzt... Sagt das nicht immer, wenn Robert dabei ist. Der wundert sich immer, warum er keine bekommt.
Wo die ganzen Avatar-Kostüme her.
Ja, Robert, wir machen das jetzt wie in deiner Jugend, wenn wir dir irgendwie sowas in die Richtung sagen, so mit irgendwie auch, wenn was mit Geldwäsche oder so kommt, du hältst dir einfach deine Ohren ganz schnell zu und.
Ja. Dann ist einfach, dein Ohrenschützer-Alarm.
Ja.
Dann sagen wir vorher Bescheid.
Genau.
Okay. Genau, auch wenn die bösen, die ganzen F-Wörter kommen.
So ja.
Wie,
Mit denen habe ich kein Problem.
Ja. Genau. Gut, AMD erhält Zuschlag für die nächste Xbox.
Gerücht.
Ja.
Ja. Das ist ja auch eine schöne Sache der Nachkappern-Phase, dass wir jetzt wirklich die volle Kontrolle haben, dass solche News auch wirklich als Gerücht gekennzeichnet sind, dass die professionell aufgearbeitet wurden. Und es ist nicht so, dass man erst nachher so eine News bei sich selbst liest und denkt, oh mein Gott, was ist denn da geschrieben worden? Nein, wir wissen ja, dass der Kappi zuhört. Wir müssen ein bisschen weiter ärgern, um unsere Tradition aufrechtzuerhalten.
Genau.
Es geht um die kommende Xbox, die, glaube ich, schon den Codenamen Phoenix oder so hatte. Und die das
gleich aus der Asche wieder.
AMD
das da. Immer so einen optimistischen Namen. So.
Ja, Project Anal und so.
Ja.
Das AMD da praktisch, beziehungsweise ATI.
Die nächste Konsole heißt also Necromonja oder so.
Ja. Jetzt habe ich versucht, mir auch was Lustiges auszudenken, aber mir sind nur Sachen eingefallen, die ich auf keinen Fall sagen kann.
Torpedo-Bär?
Nee, das auch. Sonst stehen hier auch wieder irgendwie so der Zentralrat der Juden vor der Tür und will uns hier den Podcast streichen. Nein, also nochmal, AMD bzw. ATI wird halt wieder die GPU machen, so hieß es, den Grafikchip und so weiter, wo dann auch der Hintergedanke hinterstecken soll, dass man die alten 360-Spiele halt auch noch auf der neuen Konsole spielen kann. Die sollen dann sogar grafisch mit Anti-Aliasing und allem aufgewertet sein. Aber das sind halt nur so Insider-Leaks, das kann man jetzt noch nicht als offiziell sehen. Ist aber trotzdem natürlich die nächste Generation, egal in welcher Generation man sich gerade befindet, ist immer total interessant. Und da könnten wir jetzt auch schreiben, meine Oma hat gesagt, die nächste Generation wird wieder mit einem Joystick, mit einer Taste gespielt. Ihr würdet das trotzdem anklicken. Also das ist immer ein super Thema.
Läuft immer gut und man weiß allerdings auch, dass, glaube ich, so für Nvidia und AMD das mittlerweile so Grundsatzentscheidungen entscheidende Fragen sind, die da geklärt werden, wer die GPU für die nächste Konsolengeneration herstellt, denn ich denke dadurch, dass der PC-Spielemarkt, wie wir ja alle wissen, so ein bisschen am Boden liegt oder quasi tot ist und auf diese tote Leiche dann irgendwie noch mit Browser-Games uriniert wird, hat man leider das Gefühl, dass ich glaube, wenn ich jetzt Aktionär wäre, ich würde jetzt nicht unbedingt bei Nvidia und AMD groß einsteigen, denn ich habe nicht das Gefühl, dass es noch Leute gibt da draußen, die jetzt irgendwie sich krass jeden Monat den Benchmark ziehen, und überlegen, ob sie sich jetzt nicht doch vielleicht eine wasserstoffgekühlte dipolare Grafikkarte holen müssen.
Ich wette, Spieler fordern ist ja auch gar nicht mehr irgendwie.
Also die ganzen Grafikhuren wie von Crytek oder so, die sagen jetzt auch so, okay, wir machen jetzt hier so eine Sache, die sich so super auf Konsolen skalieren lässt.
Ja.
Und es gibt keine PC-Spiele mehr, die so richtig so fortschrittsmäßig dran sind. Also es muss ja auf alle Fälle so sein, dass der Absatz von diesen ganzen High-End-Grafikkarten zurückgegangen ist. Der wird bestimmt dadurch kompensiert, dass die dafür jetzt mehr von diesen Laptop-Chips verkaufen, diesen ganzen integrierten Grafiklösungen, die man eben in seinem MacBook oder in seinem Dell oder sonst was hat. Deswegen denke ich mal, kann es sein, dass es auch schon fast überlebenswichtig ist, dass man sich sichert den Zugriff auf einen Konsolenhersteller, dass man da wenigstens wieder eben so Stückzahlen so im Millionenbereich absetzen kann, um sein Überleben zu sichern. Denn der PC-Spielemarkt dürfte da der PC-Grafikkarten-High-End-Markt oder so, der ja früher eben stark geholfen hat, dürfte da eben wegfallen.
Ja,
auch dieser Prozessormarkt,
ich meine. Je mehr Spieler auf Konsolen noch auf die Next-Gen, beziehungsweise jetzt sind es ja praktisch die Current-Gen-Konsolen umsteigen, umso mehr müssen sie natürlich auch aufpassen, dass die Generation nicht zu schnell voranschreitet, weil die Leute werden dann genervt. Wenn es halt zu viele High-End-Spiele gäbe, dann würden die Leute keinen Bock haben, sich immer wieder in kurzen Abständen neue Grafikkarten zu holen. Aber das müssen die ja trotzdem haben, um viele Grafikkarten verkaufen zu können.
Ja, aber früher war es ja so.
Ja, weil es mehr Spieler gab, die am PC gespielt haben.
Ja,
und so hat man eine breitere Schicht. Da gab es mehr High-End-Leute, es gab mehr Middle-Class-Leute.
Und ich glaube, so in der Summe gab es gar nicht mal mehr PC-Spiele als heute. Also das wird schon immer gleich geblieben sein. Aber die Entwicklungskosten oder so, selbst für so eine sehr aufwendigen Spiele, waren halt ein Witz. Man darf nicht vergessen, Wing Commander 3 hat damals 6 Millionen US-Dollar gekostet. Mhm. Wing Commander 4 war damals das teuerste Spiel aller Zeiten und hat 10 Millionen US-Dollar gekostet. Ich glaube, 10 Millionen ist das, was Blizzard ausgibt, so für den Anfangs-Intro-Trailer.
Und das mit Genres, die heutzutage tot sind.
Ja, leider. Also wie gesagt, die Weltraumsimulationen, würde ich mir gerne wünschen, dass die wieder zu Leben erweckt werden. Aber heute haben wir Budgets, die sind so 50 bis 100 Millionen Euro pro Spiel. Und da kannst du halt nicht mehr nur noch auf den PC gehen und eine kleine Zielgruppe erwischen, sondern da musst du fast immer auf Multiplattform gehen. Und naja gut, bleibt der PC halt liegen.
Ich meine, man sieht doch, besonders bei Nvidia, dass die natürlich auch versuchen jetzt nicht nur mit Grafik die Leute aufzuziehen, mit dieser Physics-Geschichte, und da wird bestimmt noch anderes, da ist diese 3D-Brillen, was wir jetzt nicht so toll finden, 3D-Brillen-Geschichte.
Also ja, sie jetzt, versuchen... Robert, das ist jetzt dein Moment, den Kapi zu machen und zu sagen, 3D ist die Zukunft.
Ja, ja, leider habe ich letztens noch GeForce in 3D gespielt und ich muss sagen, es war absolut beschissen. Wobei das auch so eine ganz altmodische Rot-Grün-Brille war. Aber nee,
ja, also ich da leider zustimmen. Also wir meinen jetzt dieses Agent Biss, wir meinen jetzt nicht die Grafikkarte
GeForce. Nee, oder das alte GeForce, genau. Dieses Hubschrauberspiel.
Ja, ja, genau. Wir meinen das mit den Hamstern.
Genau, mit den tollen Agenten-Hamstern. Nee, aber 3D, ich muss sagen, auch im Kino sagt es mir jetzt nie zu so richtig. Ja. Da bin ich leider nicht...
Wobei, das finde ich immer ganz witzig. Also sowohl bei deinem Spiel, waren ein oder zwei so eine 3D-Brillen dabei, oder?
Eine,
so,
ja.
Diese blau-rote.
Genau.
Was so immer die beschissenste aller Lösungen ist, weil man irgendwie nur noch... Also farbenmäßig sieht man alles mit so einem Stich
und verdunkelt. Es ist sowieso unscharf und es ist halt die einzige Möglichkeit, die mit allen Fernsehern funktioniert.
Genau. Und dann sitzt da einer und sagt, ich habe eine rot-blau-Schwäche. Ich kann die Farben nicht sehen. Und dann hat er dann... Ja.
Ich habe zu Hause noch eine DVD von Spy Kids 3D. Da waren vier so eine Brillen dabei. Da sieht man schon, wie teuer die in der Herstellung sind. Das waren da gleich vier Dinge. Ich meine, früher gab es hier in der Fernsehzeitung, waren die mal so als Beilagen. Also entweder die oder die. Ich kann bei totaler Sonnenfinsternis in die Sonne gucken.
Aber ein großer Aufschrei der Freude aller Fabrikhersteller, die diese Brillen treu weiterhergestellt haben, auch nach dem Tod dieser Dinosaurier 3D-Hefte von früher, und sich gesagt haben, die kommen wieder, wir machen weiter, und die können jetzt schön ihre Vorräte wieder in alle möglichen Spielehüllen stecken.
Ja, ja, ne, also ich würde sagen, also so viele fallen mir jetzt nicht ein, außer GeForce.
Ja. Ja.
Aber das Witzige bei GeForce finde ich immer wieder den englischen Namen für Hamster.
Guinea Pig.
Also, das klingt ja nach einem Gerät beim Gynäkologen, ja, oder so.
Also Pig heißt ja noch Schwein, also vielleicht lustig wie Meerschweinchen oder so, aber Guinea Pig...
Ja, das kommt ja, weil die, glaube ich, aus Neuguinea stammen, die Meerschweinchen, und deswegen...
Kaum ist Robert im Podcast, ist das eine Bildungssendung.
Was vielleicht wir gar nicht wollen eigentlich. Eben, aber
vielleicht sollten wir bei iTunes dann die Gruppe wechseln.
Ja.
Ich hätte jetzt echt gedacht, so, Herr Puck, machen Sie sich mal frei. Legen Sie hier einen 2-Meter-Lümmel in den Guinea Pig rein.
Ach, immer diese Wahnvorstellung. Aber das ist, finde ich, das ist wie mit Hunden, die bellen, die beißen nicht. Und wer andauernd von seinem 2-Meter-Lümmel redet, der scheint ja wohl irgendwas dazu kompensieren.
Naja, ich werde ja öfter darauf angesprochen, als dass ich selbst davon rede. Das ist schon fast was mich verfolgt. Aber kannst du mal die Schere aus der Hand legen? Also in jedem Podcast muss ich es erwähnen. Du hast immer irgendwas Gefährliches in der Hand. Und mir schwant es schon so davor, dass man auf einmal mich nur so hört und ich so ein Ding im Auge habe.
Ja. Warum sollte ich eine Frau abstechen?
Aber ich sehe das auch wieder so als Gefahrenreaktion auf mein 2-Meter-Gerät hier, dass du...
Die Sache ist ja die, früher hatten so die Könige immer so den Reichsapfel in der Hand und den Zepter quasi so als Zeichen, damit auch alle, der letzte Bauer im hintersten Ort wusste, wer hier der Chef ist.
Ja.
Und diese Funktion übernimmt quasi diese Schere. Und mit dieser Schere kann ich zum Beispiel sagen, dass die nächste News, über die wir sprechen sollten, die CryEngine 3 ist. Nun hatten wir das Thema ja fast eben schon angeeckt. Die jetzt ein Video gezeigt hat, was du auch den Usern gezeigt hast, und in denen halt zu sehen ist, wie man ganz easy schnell von PC auf 360 und PS3 konvertiert.
Ja, man hat da praktisch gesehen, wie jemand ein Level gebaut hat in so einem klassischen Editor und dann praktisch drei Bildschirmansichten hat. Das eine war die 360-Version, das andere die PC-Version, das andere die PlayStation 3-Version, und er konnte das da alles an seinem Computer zusammensetzen, und das Spiel wurde automatisch für alle drei Systeme gebaut und sah auf allen drei Systemen auch vergleichbar gut aus. Und das ist ja schon ziemlich verblüffend, weil das habe ich auf was weiß ich für einer englischen Website gelesen, aber ich fand den Witz so super. Man kann jetzt endlich ein Spiel auf der PlayStation 3 entwickeln, was total geil aussieht, ohne dieses Gerät verstehen zu müssen. Und da sind ja die meisten bisher dran gescheitert, die da eben nicht so ein Uncharted 2 mal eben aus dem Hut zaubern, dass sie die Architektur da einfach nicht kapiert haben. Robert.
Ja, die Frage ist, sieht es denn überhaupt besser aus als die CryEngine 2? Also ich habe mir das Video jetzt nicht angesehen.
Vielleicht in den Grundzügen sieht man, dass es praktisch die gleiche Engine ist, die nur weiterentwickelt wurde. Aber da waren halt schon Sachen, die ich fand schon viel besser aussahen. Zum Beispiel so ein ganzer Insellandstrich, wo dann alle Palmen durch eine riesige Druckwelle weggefegt wurden mit allen Objekten. Also ich glaube halt bei solchen Details, was auch Physik angeht und Zerstörbarkeit von Umgebungen, Da wurde was verbessert und hinzugefügt. Und natürlich der große Clou wird die Konsolenanbindung sein, dass man das halt alles so nahtlos auf Konsolen übertragen kann.
Kam noch das Free Radical, aka jetzt Crytek UK, damit was Schönes macht. Ich meine, da sind ja immer noch viele Leute bei, die haben an Perfect Dark und GoldenEye mitgearbeitet.
Das heißt ja, die machen ein ganz neues Spiel. Also die machen keinen irgendwie Timesplitters oder so.
Was die schade finden.
Ja, was sie auch, glaube ich, nicht können, weil die Timesplitters-Lizenz wiederum ist ja als Name, glaube ich, wieder irgendwo anders gebunden.
Okay.
Also
solange sie nicht wieder ein Haze machen, ist mir alles recht eigentlich.
Stimmt. Haze, aber da waren sie noch nicht Crytek UK.
Nee, da waren sie noch Free Radical.
Das ist ja so ein Beispiel für einen Test, den du gemacht hast, oder?
Ja,
genau. Das ist ja unser Mann für solche...
Mein erster PS3-Test, ja.
Unser Mann fürs grobe Hässliche.
Ja. Ich habe mich drauf gefreut, aber... Ja, dann kam dieses Machwerk. Egal, ist vorbei.
Es ist manchmal lustig, rückblickend überhaupt festzumachen, warum ein Spiel eigentlich so scheiße ist. Bei Haze ist es ein gutes Beispiel, weil du hattest das ja, also der Daniel, der hatte das ja, du hattest es vor ein paar Wochen oder Monaten mit, als du halt sozusagen die ganzen PlayStation 3 Spiele aufarbeiten musstest, die du verpasst hast als Xbox 360 Fanboy. Und Haze, ich meine, ich habe es auch damals, als es noch rauskam, man spielt es an, man findet es die ersten 10 Minuten gar nicht so schlecht, weil da halt so diese typische Marine Roughnecks-Einstellung rüberkommt, wieder wir fressen Blei und scheißen Patronen.
Es war halt für mich dann halt das Problem, dass ich relativ zeitgleich Ratchet & Clank und Uncharted 1 gespielt habe.
Naja.
Und dieser Marathon hat Haze dann überhaupt nicht gut getan, weil ich so nach 10 Minuten dachte, da spiele ich lieber eins von den anderen beiden nochmal, weil die so überlegen in jeder Hinsicht sind. Und mir hat er, also ich habe es dann direkt wieder hier ins Regal bei uns im Büro gestellt, weil mir hat das Spiel auch gar nichts gegeben, was ich nicht woanders viel besser bekomme.
Ich meine, es hat ja eine coole Grundidee mit diesem Nektar, dass du halt alles so ein bisschen freundlich siehst, aber das hattest du dann so eine Stunde im Spiel und dann wurdest du so ein Rebell.
Das habe ich auch in der Opiumhöhle. Also ja, gut. Da muss ich nicht so ein Spiel fischen.
Bei dir ist es keine neue Erfahrung mehr.
Haze ist allerdings ein altes Spiel, deswegen wir wollen gar nicht so lange zurückbleiben. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass diese News einer von euch beiden geschrieben hat. Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher. Modern Warfare Boulevardblatt warnt vor Spannern.
Nee, das habe ich nicht geschrieben. Aber ich weiß, worum es geht. Und zwar, dass so ein Boulevardblatt aus England quasi die Bild Englands befürchtet hat, dass die Leute, die Special Edition
kaufen, das Nachtsichtgerät,
das so ein bisschen missbrauchen, um halt ihre Nachbarn auszuspielen.
Wozu soll man das denn sonst
haben? Das ist auch wieder eine kulturelle Beobachtung, die man hier machen kann. Bei uns im Lande, da wird befürchtet, dass Killerspieler das benutzen könnten, um dann Amokläufe zu starten bei Nacht. Und bei denen ist eher das größte Problem, da könnten Leute spannen gehen.
Weil das natürlich auch bekloppte Amokläufer sein müssen, die dann so nachts in ihre Schule gehen, um Amok zu laufen und dann völlig frustriert feststellen,
das sind so die retarded Amokläufer.
Wo sind die freiwilligen Lerngruppen? So?
Ja. Nee, also, hier hat hier keiner von uns, glaube ich, diese Special Edition vorbestellt, oder?
Nee.
Also, ich finde das witzig auch immer so, man denkt beim ersten Moment immer so, boah, geil, ein Nachtsichtgerät. Und im zweiten Moment denkt man immer so, wie gut kann ein Nachtsichtgerät sein, was so ungefähr 30 Euro kostet?
Ja, genau.
Ist das nicht so ein Nachtsichtgerät, wie es früher bei Yps mit Gimmick drin war?
Und da hat man noch ein Heft dazu bekommen. Okay, hier kriegt man noch ein Spiel. Aber nee, ich bin jetzt auch wieder an dem Punkt angekommen, wo mich diese Special Editions gar nicht mehr reizen. Und zwar ausgelöst durch diesen ultra genialen Halo 3 Limited Edition Kopf. Das Problem ist, ich finde den immer noch klasse. Der sieht auch geil aus und... Aber der belegt mein halbes Regal. Ich will auch irgendwie langsam mal aufhören, weil mich immer als Nerd zu outen beim ersten Date, wenn sie in die Wohnung geht. Und das ganze Regal ist voll mit diesen sperrigen Scheißteilen.
Ob sie nun in dem Moment gehen oder in dem Moment, wo sie die Hose runterlassen.
Ja, genau, ist ja weil wenn egal. Ich die Hose runterlasse, muss ich immer erstmal Seelsorge leisten und den Leuten erklären: Ja, es ist kein Traum, du bist in der Realität, du musst dich nicht erschrecken.
Du brauchst nicht weinen.
Ja, keine Frau. Angst, also das. Ja, du bist denfähig.
Ja. Ja, also ich meine, du hast ja auch nicht die Terminator 2 Skynet Edition geholt.
Nein, diese DVD, obwohl ich auch die geil finde. Aber
Endoskelett drin ist. Also ich finde natürlich, so ein paar Sachen gehören in so einen Nerd-Schrank, auch sowas. Ich finde auch so ein Nachtsichtgerät ist einfach so uncool, weil es hat einen Nutzwert, der irgendwie nicht richtig doll sein kann, weil es eben einfach so billig ist. Und ich meine, sich ein Nachtsichtgerät ins Regal zu stellen, sieht jetzt auch ein bisschen scheiße aus.
Du kannst ja auch nicht zur Bundeswehr gehen und
ich habe mein Nachtsichtgerät
schon mitgebracht. Ja, genau, ich habe mein eigenes. Und dann steht da an der Seite überall Modern Warfare 2 drauf.
Aber also grundsätzlich bin ich halt immer noch der Meinung, dass diese ganzen Special Editions schon eine coole Sache sind und dass die eben auch eben noch zeigen, dass es eben wirklich Vorteile gibt, eben den normalen Handel zu bevorzugen und nicht alles digital zu holen. Ich finde zum Beispiel, was ich halt immer sehr schön fand, war die Special Edition zum Beispiel von Bioshock. Also dieser Big Daddy oder so, der aus Metall war.
Ja, wobei, den habe ich mittlerweile auch weggeschmissen, muss ich sagen.
Oh, weggeschmissen? Das ist doch nicht dein Ernst,
oder? Doch, da ist ein Teil abgebrochen. Das hat so ein bisschen damit reingespielt, aber... Nee, Mann, ich finde eigentlich noch am coolsten, wenn ein Spiel einfach ein cooles Steelcover hat und da ein schönes Muster drauf, ohne USK-Sticker am besten.
Ja.
Finde ich eigentlich noch so am besten, als wenn so ein Nachtsichtgerät, das ist wirklich...
Aber sowas einfach als Option ist halt cool, weil du sollst halt immer das Gefühl haben, wenn du bereit dazu bist, wirklich für ein Spiel, was dir auch irgendwie am Herzen liegt, wo du dich richtig drauf freust, mehr zu bezahlen und dann auch wirklich was dafür bekommst. Das ist halt cool. Und wer es nicht auch braucht, wundert, der holt sich dann nicht.
Bei den Videospielen noch nicht so ganz durchgegriffen hat, was bei den DVDs mittlerweile schon Standard ist, nämlich Wendecovers anzubieten. Genau.
Wobei die ersten haben es, glaube ich.
Batman hatte es. Ohne USK-Siegel dann.
Ah, okay, genau. Ja, das ist ja der Witz, genau. Ja. Dass man das USK-Siegel wegmacht. Oder halt eben, was ich auch immer gut finde, bei den Steel-Packs ist ja meistens so, dass es eine Plastikhülle drumherum ist, auf der USK-Logo drauf ist und auf dem Steelbook selber nicht. Also die besten Steelbooks, ich meine, Bioshock war damals ein gutes Steelbook und Lost Planet erinnere ich mich noch, war Steelbook.
Resident Evil hat auch ein cooles jetzt, oder die PC-Version.
Perfect Dark hat ein cooles, aber das Spiel
wahrscheinlich. Stimmt, ab damit, ey.
Ja.
Das ist der größte Fehlkauf meiner Anfangszeit mit der 360 gewesen.
Aber auch eine so die größten Fehleinschätzungen, glaube ich, des US-Magazins GameSpot, weil das waren, glaube ich, die ersten, die das damals getestet haben mit und dann 9-0 irgendwas.
Genau. Ich weiß auch noch, wo bei uns in der Redaktion über den Test diskutiert wurde, als er noch nicht da war. Und es gab, da hatten wir das noch mit den mehreren Meinungskästen und einer wollte auch eine 9 geben. Und der andere, der hat es als 7 gesehen und da haben wir uns dann irgendwie auf eine 80% oder so geeinigt, was für mich immer noch zu hoch ist, aber
nee, man darf nicht vergessen,
da ging es ja auch so auseinander
eigentlich. Es war damals ja genauso wie Cameo, also es war ja ein absoluter Launch-Titel und die wirkten schon deswegen gut, weil sie eben HD waren.
Genau,
also,
wobei Cameo auch so gut war.
Also ja, auch stimmt, gut das habe ich auch gerne gespielt.
Es war zwar sehr kurz oder keine Ahnung, aber es war gut.
Ich fand es auch eher sehr nervig, also ich fand diese meisten Kreaturen waren schlecht zu steuern und blöd, also diese Pflanze oder so, die mal diesen Box-Move hatte und ich fand das Gameplay einfach, es war für einen Plattformer, war es mir zu knifflig und zu kompliziert und zu schwer und halt, für ein Adventure war es auch nicht so Zelda-mäßig.
Eine von diesen Kreaturen hieß Schiller, wie dieser Buchschreiber.
Ja, ja.
Schiller.
Das ist ja total abgedreht.
Den musst du mich immer so wegpacken, weil wenn du dich verwandelst, dann sagt er auch immer den Namen. Schiller. Und dann kam immer so, Schiller! Und dann ist da so ein komisches Quatsch-Nintendo-Wesen bei rausgekommen. Tja, du erwartest da so einen Buchschreiber mit Pfeife oder so und dann kommt da so.
Also, ich glaube, den hast du nur erwartet.
Ich habe ihn da so weggepackt. Okay, aber das war noch meine infantile Zeit. Da bin ich ja ausgewachsen. Ja, was haben wir denn noch?
Was haben wir denn
Alexander noch? Kappan würde sagen, was kann man noch sagen?
Ja,
das war mal sein Spruch.
Was kann man noch sagen?
Was kann man noch sagen?
Wir hatten Gewinnspiele diese Woche, 3 Stück. Die können wir ja auch mal noch kurz abklappern und resümieren.
Wobei das eine jetzt menschlich ein bisschen scheiße abgelaufen ist.
Genau, das eine, wie gesagt, fragt nie wieder die User nach ihrer Meinung.
Ja.
Das gibt nur Ärger.
Versuch niemals ein Voting zu machen, wo du davon ausgehst, dass niemand betrügt, der Kunst willen.
Ich glaube nicht zu sehr an das Gute im Menschen. Nein, also wir hatten natürlich ein Gewinnspiel, wo wir begeistert waren von den Einsendungen, die wir gemacht haben, und zwar ein Halo ODST-Gewinnspiel. Das Witzige an dem Gewinnspiel ist, dass wir von vornherein geschrieben haben, wir möchten hier kreative Höchstleistung sehen, was dazu geführt hat, dass fast keiner mitgemacht hat, weil das schon so abgeschreckt hat, weil die Leute wussten zu Recht, entweder sie setzen sich jetzt hier für 30 Stunden hin und basteln uns irgendwie so eine handgeblasene sixtinische Kapelle, oder sie lassen es gleich sein. Und das haben viele User zum Anlass genommen, Letzteres zu machen.
Wobei wir haben auch erstmal 100 Gedichte bekommen, die auch alle sehr schön waren, aber also bei sowas, meinst du ein Gedicht, also ich will jetzt...
Das ist irgendwie zu 18. Jahrhundert.
Ja, oder die uns irgendwie Bilder geschickt haben aus dem Internet, bei Google gesucht.
Ja.
Ja, also ist auch lustig gewesen, aber wenn, jetzt sagen wir mal, was gemacht wurde, da hat einer ein Spiel programmiert mit XNA, ein Tower Defense Game, da hat einer ein Riesengemälde gemalt, was total so plastisch, als wenn das ein Bild im Bild wäre mit so einem 3D, wie nennt man das, Pappmaché Halo ODST-Pot, was da noch so dran geklebt wurde.
Nicht zu vergessen natürlich auch der coole Fanmade-Trailer. Ja,
ein Wahnsinns-Flash-Animations-Trailer mit ganz vielen eigenen Gedankengängen, Eigeninterpretationen über Halo ODST drin. Und ein lustiges Comic und...
Wir sind natürlich bei solchen Sachen immer ein bisschen eingeschnappt, weil wir uns immer denken, ey, wenn einer so geile Flash-Animationen machen kann, wieso macht ihr uns nicht ein geiles Area Vision-Intro-Logo?
Ja, genau.
Wenn einer so geile Spiele programmieren kann, wo ist das Area Games Regel Nummer 2 Spiel?
Ja.
Wenn einer so geil malen kann, also da würden mir jetzt ja auch ein paar Sachen einfallen, die man so 3D-plastisch darstellen könnte.
Wir würden euch ja dafür auch irgendwie als Gegenleistung zum Beispiel, ich weiß nicht, so ein paar Echthaare von uns schicken oder irgendwas, was so ein Area Games-Fan sich halt wünscht. So Luft, die von uns geatmet wurde in einer Plastiktüte.
Ja. Hautschuppen.
Ja, von dir jetzt vielleicht. Also, Dann wäre unser Boden hier mal was sauberer, wenn wir die mal alle aufkehren würden, Robert.
Hätte ich mal nichts gesagt.
Ja.
Nee, genau, das war das, das läuft halt noch, das Voting ist noch, ihr findet das Voting immer noch im Forum, könnt ihr noch bis Sonntagabend abstimmen und dann darf sich der Gewinner auf eine ODST Xbox 360 freuen, die so exklusiv und so selten ist, dass sie vermutlich bei eBay astronomische Summen einspielen kann, was natürlich keiner machen wird. Dann hatten wir jetzt noch ein Uncharted 2 Set verschickt und verschenkt. Das ist aber schon, wenn ihr das jetzt hört, ist es schon weg. Ja. Ist schon vorbei, das Gewinnspiel. Genau. Und wir haben gerade noch laufen ein Xbox 360 Popcorn Bundle Quiz-Gewinnspiel. Also Quiz ist natürlich übertrieben, weil ihr müsst nichts anderes machen, als eure E-Mail zu schicken. Ja. Für manche mag das schon ein Quiz sein.
Ja, das ist auch. Also manche versagen da auch schon bei.
Ja, ja. Aber für alle anderen, wie gesagt, ist halt ein nettes Bundle, wo halt der WLAN-Adapter drin ist und die Fernbedienung und 300 Xbox Live.
Dann kriegst du so eine E-Mail ohne Betreff, wo einfach nur drin steht, ich bin Mephlet. Ja, danke. Wir gucken jetzt im Telefonbuch. Mephlet.
Ja, wir haben aber extra geschrieben, wir möchten nur den Namen haben. Das ist in diesem Fall richtig, weil natürlich, ich mag immer ganz besonders diese Rechtsanwaltssöhne oder Hobbyjuristen, die uns immer dann eine E-Mail schicken und dann hinschreiben mit ihrer Adresse, aber die E-Mail danach gleich löschen und die Adresse nicht weiterverkaufen.
Und auch uns darauf hinweisen, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Genau, das ist ganz putzig, weil die Vorstellung, dass wir diese 500 bis 600 E-Mails, die wir bekommen, dass diese Adressen irgendwas wert sind.
Ja.
Wenn das so wäre, würden wir ja nicht in diesem kleinen Muckelbüro hier sitzen. Dann würden wir irgendwie schon längst lange als Adressdealer durch die Gegend rennen.
Kapi würde hier noch arbeiten.
Ja. Nee, also
mit den E-Mail-Adressen. Aber ruhig auch immer wenigstens eine Adresse oder eine E-Mail mitsenden und nicht nur den Namen. Also
wie gesagt, in dem Fall reicht es, weil wir schicken den Gewinnern ja erstmal eine Antwort-E-Mail und dann können sie ihre Adresse nennen. Es scheint ja bei einigen Usern dann doch schon Vorbehalte zu geben, ihre Adresse in eine E-Mail zu schreiben. Kann man verstehen, deswegen werden wir vermutlich auch in Zukunft einfach nur so die Gewinnspieler machen. Genau, also drei Gewinnspiele und denke mal, wir sind jetzt in dieser Saison in Oktober, November, Dezember, wo es auf Weihnachten zugeht, wo die Publisher auch wieder so ein bisschen großzügiger sind, das werden bestimmt nicht die letzten Gewinnspiele sein und da wir unsere User so lieb haben, verticken wir sowieso alles, was hier reinkommt bei eBay.
Ja, genau.
Und was schwierig in die Angebotsbeschreibung passt, wird verlost.
Ja, genau.
Genau. Zum Beispiel halt sowas wie die Xbox.
Ja,
schwierig
zu verlieren. Das ist wie Oder Schmidts Dienstwagen. Den sind wir ja auch nicht losgeworden damals. Den musste man dann zurückbringen.
Ja.
Haben wir dann Robert nachts geschickt.
Genau. War eine peinliche Angelegenheit, aber...
Deswegen studiert Kapi auch Jura, weil wir uns schon darauf vorbereiten mussten, was da alles auf uns zukommt, wenn wir erwischt würden. Also...
So viel kann ich jetzt schon anteasern. Wir werden demnächst Nintendo DSi
veröffentlichen. Nein, die Schere kommt wieder auf den Tisch.
Ich wollte die Schere wieder in die Hand nehmen. Ja. Wir werden demnächst ein paar Nintendo DSi, also DSi, verlosen.
Also mindestens einen von den ganzen, die Nintendo uns geschickt hat.
Ja, nein. Mehrere. Aber das ist nur so quasi als Teaser, damit die Leute schon mal vor Aufregung Nägel kauen, wieder zu Hause hocken und sagen so,
Ja, und jeden Tag, die ganze Zeit F5 drücken, weil es könnte immer kommen. Das Gewinnspiel?
Es könnte nur 10 Minuten lang sein.
Genau.
Und dann ärgert man sich wieder, dass man es nicht gesehen hat. Es könnte um 23.50 Uhr starten.
Und also direkt, es könnte schon...
Es hilft auch nicht, jetzt irgendwie nur tagsüber auf unsere Seite zu gehen.
Ja.
Man muss auch morgens um 5 Uhr sich den Wecker stellen.
So berühmte Leser, die wir haben, wie zum Beispiel Q aus Star Trek, die haben manchmal schon das Gewinnspiel gewonnen, bevor es anfing.
Ja.
Und da muss man dann gewappnet sein, Leute. Also legt euch ins Zeug, immer wieder F5 zu drücken.
Ha, aber wenn hier keiner von euch noch irgendwas Spannendes sieht...
Naja, unzählige Regel Nummer 2 News, die natürlich ganz oben mit dabei sind. Schon Lee von Spanner begafft und so, da wisst ihr ja Bescheid, die habt ihr alle gelesen.
Schlüsselwörter wie Upskirt oder so?
Ja, zweimal direkt innerhalb von 3 Tagen. Mhm. Also Upskirt ist beliebt. Da habe ich ja wieder diesen Film entdeckt. Zapped hieß der auf Englisch. Auf Deutsch hieß er irgendwie der Typ mit dem irren Blick.
Ja.
Das ist ein Film, wo jemand so irgendwie so einen alten Pflaumensaft entwickelt, durch Zufall, mit dem man dann die Kraft bekommt, so die Schwerkraft zu beeinflussen und dann BHs den Frauen auszuziehen und ihre Röcke hochzuheben. Wahrscheinlich kann man auch ganz banale Sachen damit machen, aber das ist das, was in dem Film damit gemacht wurde. Da gab es dann auch noch einen Nachfolger. Also das ist, für mich ist das Kult aus der Jugend. Und da könnt ihr auch mal ruhig in der Videothek 2 Euro investieren, um euch den Scheiß mal reinzuziehen. Ja, was gibt's noch? Was kann man noch sagen?
Ja, wir wollten am Dienstag einen Videoabend machen, aber der Film ist nicht gekommen, aber er ist heute gekommen. Das war die längste Lieferzeit ever von Amazon.
Ja.
Aber schade, ja. Herkules in New York. Vielleicht kennt ihn einer von euch, der erste Film.
Gut, wenn man als Bezahlung so einen Umschlag voller 1-Cent-Stücke schickt.
Ja gut, also
Geld, das Zählen.
Geld ist Geld, habe ich immer gesagt.
Ja, und du kannst auch nichts dafür, was sie dir in der Fußgängerzone da alles in den Becher werfen.
Also. Nee, also da fühle ich mich echt unschuldig.
Du bettelst ja nicht. Es liegt ja an deinem Aussehen. Also du bist ist ja dann immer, hey Leute, den Kaffee wollte ich noch trinken. Und dann schwimmen dann die ganzen Geldstücke drin.
Witzig, kommen wir noch lieber zu den Spielen. Also wir befinden uns ja, wie wir alle wissen, im Rocktober.
Ja, brutaler Rocktober, muss man fast sagen.
Im brutalsten Rocktober aller Zeiten. Und heute ist der 16. Oktober und das ist mal wieder so ein Tag, wo einfach mal so wieder zwei Bombenspiele auf den Markt kommen. Nämlich Uncharted 2 und Brutal Legend.
Ja.
Und Uncharted 2, würde ich mal sagen, Bühne frei für uns drei. Wir haben es alle gespielt.
Das reimt sich sogar.
Ja, fang du an mit deinem 10 von 10 Test.
Ja, nee, also ich habe jetzt wieder keine Lust darüber zu reden.
Wir haben gerade
die Area Vision aufgenommen. Ich habe den Test, habe ich mir wieder einen abgeschrieben, ja. Und mein Gehirn ist dabei abgestorben.
Was heißt denn hier abgeschrieben? Du hast letztes Mal gesagt, so irgendwie, da nehme ich wieder die Preview und
klatsche. Ja, genau. Wobei, okay, das kann ich jetzt sagen. Diesmal hat es richtig gut geklappt, weil es ist ja so, natürlich will man einen genialen Text, den man schon geschrieben hat, nicht nochmal neu schreiben. Deswegen versucht man so viel wie möglich aus seinem Vorschaubericht, der schon fein säuberlich geschrieben ist, im Test zu übernehmen und dann entsprechend mit den Sachen zu ergänzen und zu erweitern, die man dann noch beim Spielen erlebt hat und die Sachen zu korrigieren, die halt im Vorfeld falsch versprochen wurden. Und bei dem Spiel war es aber so, also eine Vorschau ist ja immer wohlwollend. Man schreibt das fast so wie den Testbericht, den sich ein Publisher wünschen würde, weil man hat ja immer das Gefühl, ein Spiel, das soll immer gut werden, man würde sich immer freuen, wenn es toll wird und deswegen schreibt man erstmal nur, was die Entwickler da einem versprechen, als ob es dann auch so werden würde.
Ja, vor allem kann man theoretisch immer davon ausgehen, dass alle möglichen Probleme, auf die man während der Vorschau trifft, dass die noch behoben werden können.
Das sagen sie auch.
Es ist unfair, von vornherein zu sagen, so, das Spiel sieht scheiße aus.
Ja.
Oder es steuert sich schlecht oder die Musik ist blöd. Oder,
und es soll ja auch ruhig ein bisschen Vorfreude machen und man informiert sich dann über das Spiel und es gibt dann halt im Vorfeld auch nur Positives, weil die Entwickler natürlich nichts, es gibt ja keine Meinungen dazu, es hat ja dann kaum jemand richtig gespielt.
So. Manchmal macht man es so wie bei Sacred 2, dass man den Entwicklern mal eine kleine Liste schickt, so als Tester von Sachen, die man nicht in die Vorschau bringt, aber wo man sagt so, Leute, habt das mal auf dem Radar, guckt euch das an, verbessert das vielleicht und dann kommt meistens so eine schmunzlige E-Mail zurück von wegen, vielen Dank für all diese netten Tipps und so, werden wir sofort berücksichtigen.
Captain Obvious, das haben wir schon gewusst alles.
Genau, und wenn man dann das fertige Produkt sieht, dann weiß man, dass die sich mit dieser Vorschlagsliste vermutlich dann irgendwie auf dem Klo den Arsch abgewischt haben.
Ja, genau.
Denn davon wird nie was umgesetzt.
Aber nun bei, ist es ja so, wenn man dann seinen Test schreibt, merkt man doch, dass vieles eben nicht so ist, auch wenn das selbst bei einem 9 von 10 Titel, dann kommt es vor, dass man ein paar Kritikpunkte dann noch da einbauen muss. Aber bei Uncharted hatte ich es jetzt wirklich das erste Mal, dass ich gar nichts mehr korrigieren musste. Ich musste einfach nur die Zeitform ändern und Sachen hinzufügen, die dazugekommen sind, die es in der Preview, die noch nicht abzusehen waren. Und das waren alles positive Sachen. Das heißt, das ist komplett dem gerecht geworden, was man im Vorfeld erwartet hat. Und das hat man eigentlich bisher selten bis nie gehabt.
Ja, ich bin...
Ihr seid beide sprachlos gerade.
Ich bin total sprachlos. Zumal ich auch erst in Kapitel 2 bin von 26. Ja. Also ich daran, weil ich eben hauptsächlich vor allem gerade Forza Motorsport 3 spiele. Alter Autorennenspiel-Fan. Der Robert, der natürlich über unendliches Zeit verfügt, jeden Tag um 18 Uhr spätestens zu Hause ist und eigentlich ja nichts anderes gerade zum Zocken hat, außer bei Magna Carta 2.
Ja. Der ist schon im fünften Kapitel.
Was bist denn du für eine Schnarchnase?
Das sind immerhin schon 20% des Spiels. Sag mir das auch
weniger,
ja. Ja, Uncharted 2, ich meine, man wusste, es wird grandios. Naughty Dog gehört mittlerweile zu den Top-Entwicklern. Ich würde mal sagen, Top 10 auf jeden Fall, vielleicht auch Top 5.
Vielleicht auch Top 3.
Vielleicht auch Top 3 sogar.
Meinst du aus der PlayStation oder grundsätzlich?
Grundsätzlich, finde ich.
Ach, grundsätzlich. Ja,
ich meine, Crash Bandicoot damals war geil.
Ja,
Jackson in der Reihe war geil.
Ja. Eventuell. Nee, Moment, Moment. Also Crash Bandicoot, ja, möchte ich erstmal damit anfangen. Das war ja wohl sowas wie Blinks.
Ja.
Also, nein, auf der PS1 war es.
Ich weiß, die PlayStation hatte kein Maskottchen. Ja. Also musste irgendein scheiß Maskottchen her.
Ja.
Also Crash Bandicoot. Und Crash Bandicoot hatte damals diese interessante, das ist ja lustig, dass sich das bis heute durchzieht, technische Idee halt mit diesen halb vorgerenderten, fertigen Hintergründen, auf denen man halt nur so auf so einer gewissen Bahn rumgehüpft ist. Also entweder so gerade in die Richtung nach vorne oder halt seitwärts.
Ja.
Aber man hatte ja keine 360 Grad Bewegungsfreiheit bei Crash Bandicoot im ersten. Das war natürlich ganz interessant, weil man auf die Art diese ganzen Probleme, die diese 360 Grad Bewegungsspiele hatten, so wie Super Mario 64 oder so, umschifft hat und eine bessere Grafik darstellen konnte, weil die Kamera immer fix war auf irgendwas gerichtet. So, dann kam aber Jack und Dexter, also auf der PlayStation 2. Und die waren technisch auch immer ganz okay, aber ich fand zum Beispiel Jack und Dexter war jetzt nie so ganz besonders gut wie Ratchet und Clank auf der anderen Seite.
Ja, und Crash Bandicoot? muss ich auch noch sagen, ich fand das Ding sehr hässlich. Das sollte ja eine Beutelratte sein. Beutelratte. Aber für mich war das ein Dreieck. Das sah aus wie so ein doofes Dreieck oder so. Ja. Und,
ich habe auch nur den ersten Teil gespielt und dann gab es ja 6000 Spin-Offs oder so.
Ja klar, aber später wurde es auch aus den Händen von Naughty rausgegeben. Ja, genau. Also die
wird ja heute noch weiterentwickelt.
Die sind ja auch dann eher mittelmäßig, sage ich mal. Ja.
Aber ich fand zum Beispiel bei Jack und Dexter, der erste war halt klasse, hatte muss eine etwas vielleicht manchmal seltsame Steuerung und man musste halt zu viel, man musste zu oft so eine Orbs einsammeln und sowas, also irgendwelche schweren Aufgaben lösen, um weiterzukommen. Da war halt sowas wie Ratchet und Clank halt immer spielfreundlicher, weil man halt einfach nur so das machen musste. Und dann muss man sagen, hat auf alle Fälle Naughty Dog mit Jack und Dexter versucht, immer mehr Sachen auszuprobieren. Also das Jack und Dexter 3 war ja quasi wie so ein kleines GTA da, das ist ja deine freie Welt, wo du durch die Gegend fahren konntest und das hat sich natürlich Insomniac mit seinem Ratchet & Clank eigentlich nicht mehr versucht. Die haben wirklich quasi immer dasselbe Spiel gemacht, was halt aber auch immer geil war. So, und jetzt sind diese Leute, die sozusagen ja seit 20 Jahren fast PlayStation machen, plötzlich die zeigen, dass sie diese ganze Hardware auch am besten im Griff haben. Denn ich denke mal, andere Entwickler würden vermutlich ihre Gliedmaßen am Körper verkaufen, dafür nur, um dieses technische Grundgerüst zu bekommen, was die mit Uncharted 2 geschafft haben.
Und da gibt es wirklich nur noch Insomniac, die so ungefähr auf einem Level sind. Und gut, Guerilla Games mit Killzone, auch noch.
Also Insomniac hat es natürlich leicht, weil sie halt diesen Comic-Stil haben, da guckt man ja nicht so genau
hin. Ja, klar, hin. Aber trotzdem muss man sagen, es sieht genial aus, Ratchet & Clank.
Und bei Uncharted hat man das Gefühl, dass nicht nur die Technik in Hinsicht als Optikblender überzeugt, sondern auch insgesamt mit der Physik und allem und mit dem Gameplay zusammenwirkt und da eine spielerische Einheit bildet und man dann nicht nur so ein Optikflash ins Gesicht bekommt, wo nichts hintersteckt. Genau. Die Performance stimmt, du hast nirgendwo irgendwie so Framerate-Einbrüche oder Tearing oder sowas. Du hast keine schwachen Texturen irgendwo versteckt an Stellen, die vielleicht nicht so wichtig sind. Das ist einfach rundum technisch refined, sophisticated, wie man das so schön sagt.
Es ist halt auch, der Begriff ist ja auch wieder so abgemüht, aber so fast auch in manchen Szenen dieses starke Skriptet sind wie ein interaktiver Film, wo man aber endlich mal wirklich nicht das Gefühl hat, man hat hier so eine Limitierung der Möglichkeiten, dass man irgendwie nur oben, unten, links im richtigen Moment drücken muss, sondern man kann wirklich diese Figur freisteuern und es sieht trotzdem so aus, als ob sie wirklich völlig in dieser Umgebung aktiv ist und wenn sie an Feuer vorbeigeht, dann wird sich so das Gesicht abgeschirmt, weil es so heiß ist.
Die Spannung fällt nicht ab. Es gibt weder Ladezeiten noch wirklich merkbare Übergänge zu den Cutscenes und selbst wenn man da so eine minutenlange Cutscene kommt, wo sich die Leute unterhalten und das ist so genial eingeflochten, dass man überhaupt nicht das Gefühl hat, das Spiel würde jetzt stoppen oder man könnte sich irgendwie zurücklehnen, sondern man bleibt einfach voll im Geschehen drin. Und das haben sie wirklich so gut geschafft wie noch kein Spiel zuvor. Weil so ein Metal Gear zum Beispiel, da streitet man sich heute noch drüber, ob das mehr Film als Spiel ist. Und ich finde, es ist zwar ein geniales, visionäres Game, aber das schafft eben diesen Spagat nicht so gut, die Balance da zu halten, wie das Uncharted schafft.
Nur hat zum Glück Uncharted auch keine 40 Minuten langen Zwischensequenzen.
Ja, ja.
Also das würde das dem Spiel, glaube ich, auch nicht gut bekommen.
Genau.
Was man leider aber wirklich so, was man wirklich sagen muss, ist, dass Uncharted eine technische Qualität zeigt, rein visuell, die nichts Vergleichbares findet zurzeit, weder auf dem PC noch auf der Xbox. Wenn man halt wieder sagen kann, dass es wieder so ein Spiel gibt, was eine neue Messlatte setzt in der technischen Perfektion, denn das ist jetzt momentan Uncharted und Uncharted ist damit der Beweis und das liegt jetzt nicht an dem Blu-ray-Laufwerk oder an der Speicherplatte, aber dass irgendwelche, wenn man diese 7 Chips der PS3 richtig ausnutzt, dass man dann wirklich Ergebnisse hinbekommt, die besser sind als alles, was man auf den anderen Konsolen sehen kann. Das Einzige, was noch vergleichbar ist, finde ich, ist halt eben Fahrenheit. Quatsch. Heavy Rain.
Heavy Rain,
die Fortsetzung quasi. Also das neue Projekt von Quantic Dreams, was auch in diese Richtung geht, auch auf der PS3.
Wobei es halt nicht so dynamisch wirkt. Also es wirkt ja alles mehr so ein bisschen vorgerendert, sage ich mal schon fast. Wird man sehen müssen.
Ja.
Ich finde halt auch das Erstaunliche, dass es halt eben, dass Uncharted halt auch so absolut glatt aussieht. Also die haben da auch irgendwie ein Anti-Aliasing drin und so, dass du keine Treppen, keine Kernchen siehst. Und dagegen wirkt echt Gears of War zum Beispiel fast ein bisschen altmodisch.
Ja, und das ist auch ein guter Vergleich, weil es von der Art her einfach das gleiche Spiel ist. Man hat Third Person, man hat ein sehr lineares Spiel, man hat große Kulissen drin und ja klar, da merkt man, da hat man bei Gears of War öfter das Gefühl, da wurden Kompromisse eingegangen, um das so umzusetzen. Da hat man da versucht, Large Scale zu machen, musste da aber Low Scale machen. Und sowas bei Uncharted, das ist total in der Hinsicht kompromisslos im positiven Sinne, dass halt alles geil ist. Und natürlich, dieses Genre an sich und dadurch, dass es so geradlinig ist und man einfach auch beim Klettern nur so einen vorgefertigten Pfad hat, kommt dem natürlich entgegen, sowas auch realisieren zu können. Du hättest damit jetzt nicht mit der Grafik eine riesen frei begehbare Welt wie oder so eine Stadt wie in GTA machen können. Aber trotzdem hat ja noch niemand in diesem Genre es geschafft, das so durchzuziehen. Und deswegen muss man da trotzdem seinen Respekt für zollen.
Was mich noch beeindruckt hat, war einmal wieder so die Kameraarbeit. Also, dass die Kamera, wenn sie nicht gerade frei in Bewegung war, weil du irgendwo durchgekrochen bist oder so, sich halt wirklich immer so perfekt angefühlt hat, immer perfekte Perspektiven gesucht hat von alleine. Du musstest da eigentlich quasi mit der Hand nie nachjustieren, was du so bei Tomb Raider irgendwie ziemlich oft musst.
Oder abends im Bett.
Oder abends im Bett, genau. Bei dir muss man ja mal das Makroobjektiv dann rausholen. Nee, was mir noch gefallen hat natürlich, was natürlich jetzt aber alle Spiele halt kopieren, klar, sind halt diese andauernden Dialoge bzw. Kommentare der Spielfigur. Genau. Das hat ja zugegebenermaßen Uncharted 1 so als erstes angefangen mit seinem Nathan und jetzt auch wieder, du hast nie das Gefühl, du spielst alleine oder du spielst halt so einen stummen Helden oder sowas, sondern du spielst eine Figur, die mit dir zusammen dieses Spiel erlebt oder die Situation und darüber halt manchmal auch so selber absurd überrascht ist oder ja, das lässt halt noch ein höheres Involvement oder eine noch größere Einbeziehung in dieses Spiel zu, weil man halt das Gefühl hat, man erlebt das gerade mit diesem Nathan zusammen. Man steuert ihn zwar, aber er hat auch ein Bewusstsein und er merkt das auch alles. Und
auch die ganzen anderen NPCs kommen einem, finde ich, dadurch viel echter vor, einfach, dass sie immer mit ihm reden. Und
ja. Genau, dass sie eben auch, wenn er zum Beispiel ins Wasser springt oder so, dass sie dann sagen, irgendwie, naja, wird da mal wieder Zeit für eine Dusche oder so, dass sie halt eben nicht einfach nur ihre Standardsätze abliefern, genau, sondern halt auch reagieren auf das, was du gerade machst.
Und vor allem nichts wiederholen. Was mir noch so positiv aufgefallen ist. Also okay. In vielen Spielen hast du ja, dass sich die Sprüche andauernd wiederholen. Ist mir bei Uncharted, glaube ich, nie aufgefallen bis jetzt.
Ja, und auch bei den Charakteren durch diese lebensechte Gesichtsmimik, die sie haben, die ja noch viel besser als im ersten Uncharted ist, wo man schon ein bisschen verblüfft war. Die Gesichter haben kaum noch was Plastikhaftes an sich. Sie wirken natürlich noch wie virtuell gefertigte Personen, aber sie haben das halt so weit stilisiert, dass es halt auf seinem eigenen Level total authentisch wirkt. Und dadurch ist es auch gar nicht so schlimm, dass man von der Handlung her wieder so einen Indiana Jones Popcorn-Kino-Trip praktisch dargeboten bekommt und dass die Figuren, gerade die Gegner, halt die typischen Stereotypen sind, die man sich so vorstellt. Aber halt durch diesen Kniff, dass sie halt auch so toll animiert sind und die Dialoge halt cool geschrieben sind, stört einen das nicht jetzt in negativer Hinsicht, sondern das ist praktisch das Popcorn-Genre at its best und das macht dann einfach Spaß und zieht einen rein, das da zu verfolgen, was da so abgeht.
Also wie wir das schon bei der Area Vision erwähnt haben, aber wir sagen es immer wieder gerne, es ist ein 10 von 10 Titel, es ist ein Pflichttitel, jeder PlayStation-Besitzer sollte ihn eigentlich kaufen. Es gibt eigentlich gar keinen Grund, der irgendwie denkbar ist, warum man dieses Spiel nicht kaufen sollte. Es sei denn, man hat sich die PlayStation 3 damals nur gekauft, um Buzz und SingStar zu spielen. Ansonsten für Xbox-Hardcore-Fans vielleicht mal von einem Kumpel die Xbox, die PlayStation ausleihen, genau, oder bei der Videothek. Genau. Oder wenn ein bisschen Budget da ist und sagen, okay, jetzt ist die Zeit, dass ich auch wieder Multiplattformer werde, was sowieso immer die beste Entscheidung
ist. Es ist ja echt so ein Spiel, wo man sagen muss, das muss man als Gamer lieben, egal auf welche Plattform man steht. Wenn man ein Spieler ist, man muss sich zumindest mal angeguckt haben, weil das einfach so viel richtig macht und ich glaube auch, die breitestmögliche Zielgruppe, die man so unter den Core-Gamern hat, anspricht vom ganzen, vom Stil und vom Setting her. Und man muss auch noch auf jeden Fall dazu erwähnen, dass es zwar, wir haben ja dieses Kriterium bei der 10 von 10, dass ein Spiel irgendwo Schritte nach vorne machen muss für die ganze Spielewelt, dass es irgendwo was Einzigartiges oder was so gut wie nie zuvor machen muss, um diese 10 von 10 zu kriegen. Es reicht nicht nur, ein grandioses Spiel an sich zu sein. Und Uncharted macht das natürlich, wir haben das ja schon gesagt, im ganzen Involvement in der Art, wie es aufgezogen ist, wie es Film und Spiel verbindet, so gut wie noch nie. Aber trotzdem, selbst wenn das nicht so wäre, würde ich fast sagen, die 10 von 10 ist gerechtfertigt, weil es einfach so den anderen 9 von 10 Titeln überlegen ist, in jeder Hinsicht, egal mit was du es vergleichst. Ein Gears of War 2 hat seine 9 von 10 verdient, was haben wir da noch im Angebot? Fable oder...
Das ist jetzt nicht so.
Auch ein Crysis hat ja auch nur 9 von 10 bekommen. All diese Spiele sind tolle Titel, aber das Uncharted 2 ist so viel besser in allen Bereichen, dass es, dass man da auch wieder halt diese Abstufung irgendwie schaffen muss. Gut, dass es dann trotzdem noch halt diese Schritte nach vorne macht, dass wir die 10 von 10 dann wirklich in jeder Hinsicht vergeben können und müssen.
Ja, und es gibt keine Wahl. Wie gesagt, es zeigt halt auch mal wieder trotzdem auf, welche Unterschiede teilweise bei den Spielen bestehen können. Also wir hatten ja vor 2-3 Wochen dieses Risen von Piranha Bytes, was sehr kontrovers diskutiert worden ist. Und wenn man sich das einfach anguckt von dem Know-how und von der Technik, die da drin steckt, dann ist ein Spiel wie Uncharted ungefähr 6 Jahre voraus. Ja. Also das muss man mal wirklich so sagen.
Ja, und Risen ist so ein Spiel.
Und da kann Risen 1000 andere Qualitäten haben, meinetwegen in der Welt oder sonst was. Aber wenn man ganz nüchtern die Technik betrachtet, dann ist da halt wirklich so dieser große Unterschied drin. Und den kann man halt auch nicht wegdiskutieren oder sagen, okay, das Spiel hat woanders seine Stärken. Das ist halt einfach so. Und das ist halt ein Problem, das wird selten angesprochen, aber das sehe ich halt immer bei vielen kleineren deutschen Produktionen teilweise, dass sie sozusagen nicht mehr den Anschluss halten können an diese großen Big-Budget-Produktionen. Und wenn man das sozusagen weiß und sieht, dass man quasi diesen Entwicklungsstand nicht einhalten kann, es gibt ja Firmen, die schaffen das, irgendwie Crytek oder so, aber wenn man halt weiß, okay, ich bin hier so eine 10-Mann-Klitsche, ich kann das technisch nicht stemmen, dann muss man halt eben gucken, dass man dann eben auch wirklich entweder in Preissegmente oder halt in Genres geht, wo das nicht so wichtig ist. Also sprich Xbox Live Arcade oder sowas wie Splosion Man ist ein tolles Beispiel gewesen, ja, wie man halt ein Spiel, das war bestimmt nicht sehr aufwendig in der Produktion und so, aber war absolut rund, schön, grafisch, super.
Und die gehen ja jetzt Schritt für Schritt halt immer weiter, also die machen weiter ihre kleinen Spiele und sammeln damit ein bisschen Kohle und sind damit erfolgreich und die können ja dann schrittweise dann versuchen, was Größeres auf die Beine zu stellen, was ja auch der vernünftige Weg ist, den jeder Mensch in was von der Branche auch immer auch gehen muss.
Ja.
Und bei Risen, das ist ja auch so ein Beispiel für so ein Spiel, wo du dich selbst, wenn du das gut finden willst, dazu überreden musst, dass es was für Stärken es hat. Du musst dir das auch immer wieder bewusst machen. Ah, das sind die Stärken, auf die konzentriere ich mich jetzt. Und bei einem Uncharted, das legst du ein und das packt dich schon ganz von alleine, ohne dass du dir irgendwie die Negativsachen ausblenden musst, sondern es ist einfach geil und es bringt dieses Gefühl einfach sofort rüber.
Ja. Und wie gesagt, bei Risen, ich habe jetzt im 4. Kapitel wieder aufgehört, weil ich muss dazu geben, natürlich habe ich auf der Xbox die ersten 3 Kapitel wieder mit dieser typischen Gothic 1-Gothic 2 Begeisterung gespielt, aber als ich dann, das ist eine lustige Geschichte, weil das halt bei jedem Gothic eigentlich so ist, der Aufbau, dass die ersten 1-2 Abschnitte oder Kapitel des Spiels ihren Reiz deswegen haben, dass man eben selber so schwach ist und eigentlich nur zwischen den verschiedenen Lagern hin und her rennt und da Aufgaben erledigt, die meistens keinen Waffeneinsatz erfordern. Also da heißt es dann meistens irgendwie, hol mir mal das von dem oder klau mir das von dem. Das macht halt immer ganz Spaß, weil das halt so Aufgaben sind, wo man halt nicht unbedingt so die stärkste Waffe haben muss. Das ist meistens die erste Phase des Spiels. Mit diesen Aufgaben sammelt man dann deine Erfahrungspunkte, damit man so auf Level 10 ist. Dann kann man ziemlich langsam in der Wildnis überleben und dann beginnt der zweite Abschnitt, der mit so der schönste und spannendste bei den Gothic-Teilen ist, beziehungsweise bei Risen, das ist dann so die freie Erforschung der Welt, wo die jetzt endlich dann nicht nur jedes Wildschwein sofort den Exitus bedeutet, sondern wo du halt dann dich dann durchschnetzeln kannst, dann gibt es eine Menge zu erleben, da gibt es eine Menge zu erforschen, alles sehr schön. Aber dann kommt immer so dieser letzte Teil, dieser Schlussakt, und der war auch bei jedem Gothic fast gleich und so ist es eben auch bei Risen, dann kommt nämlich irgendwie so dieses Endfinale, was in irgendwelchen Tempeln, unterirdischen Anlagen oder sonst wo spielt, wo man plötzlich einfach nur durch einen bockeschweren Raum nach den anderen durchgehen muss, wo dann halt irgendwelche super krassen Gegner drin sind, für die man absolut gut geskillt und ausgerüstet sein muss und wo man dann meistens noch irgendwelche absolut schwachsinnigen Rätsel lösen muss, sprich irgendwelche Schalter finden oder sonst was, und man kommt in den letzten Abschnitt des Spiels über mehrere Stunden hinweg nicht mehr raus aus diesen dunklen Höhlen. Und nun hat dieses Spiel sowieso ein Problem mit seinem Gamma-Wert oder so. Es sieht sowieso immer viel zu dunkel aus. Aber dass man halt wirklich dann sozusagen das Finale quasi sich nur durch diese dunklen Höhlen schleppt und all das, was es vorher gut gemacht hat, die verschiedenen Dialoge, diese raue Sprache und vor allem die offene Spielwelt, die man erforschen kann, das fällt dann alles weg. Am Ende ist es wirklich nur noch knochenharte Arbeit. Und da habe ich dann auch bei Risen wieder aufgehört. Und da ist mir dann wieder nochmal wieder stark bewusst geworden, dass diese Formel, dieser Aufbau auch wirklich so eben identisch ist bei jedem Spiel. Und so sehr ich eigentlich dann eben die alten Gothic-Teile zu schätzen weiß, also ich weiß, einen 5. Aufguss eben mit Risen 2 oder sowas, würde ich mir nicht antun wollen, denn ich bin halt gespannt.
Muss dann wieder Robert testen.
Ja, muss dann wieder Robert testen, wie Magna Carta. Und ich bin halt gespannt, wie dieses Arcania Gothic-Tale, was ja so als Gothic 4 von den anderen Entwicklern, wie das eben gemacht wird, also wenn es jemals erscheint. Aber wie gesagt, das war jetzt wieder so der übliche Ausflug zu Risen, aber ich habe halt nur mal als Aufhänger genommen, weil man halt immer wieder von manchen Leuten immer wieder noch schlaue Ratschläge bekommt, dass Risen ein 80er oder ein 9er Titel ist und wie gesagt, Leute, schaut euch mal bitte für eine Stunde Uncharted an und dann sagt mir, dass Risen ein 9er Titel ist und Uncharted
einfach. Andererseits haben wir dann auch genug Kollegen, die Risen eine 85% und Uncharted eine 90% gegeben haben. Ja. Das sind dann 5% Unterschied.
Ja, Leute, aber also. wir können ja nicht in jedem Podcast darauf hinweisen, dass alle anderen ihr Wertungssystem umändern müssen. Das müssen die irgendwann selber sehen. Aber wir können nur dafür werben, dass man zumindest dafür sorgt, dass die Wertung eine bessere ja, auch Vergleichbarkeit der Spiele gewährleistet. Ansonsten, Rock On hatten wir nämlich noch mit Brutal Legend. Ja, da sind jetzt alle still, weil das der Tim Hoffmann getestet hat und ich der Einzige bin, der das jetzt auch noch gespielt hat.
Ich habe die Demo gespielt.
Ja, das ist die Demo gespielt. Ja. Die Demo, die beschneidet ja ein bisschen was, weil man ja quasi schon mit dem Menü anfängt, wie ich von euren Erzählungen gehört habe, in dem einfach diese Schallplattencover als Menü dient. Und was diese Demo nicht zeigt, ist das, womit das Spiel anfängt, nämlich so eine schön real gefilmte Szene wie Jack Black in einen Plattenladen geht und einem eine ganz bestimmte Platte zeigen möchte, nämlich die, auf der dieses Menü drauf ist. Und das gibt einem schon mal diesen Eindruck auf dieses Spiel, weil halt natürlich Jack Black als Figur wieder genau dieser Typ ist, der halt eben auch bei High Fidelity, School of Rock und Tenacious D ist. Dieser, und
der Cable Guy.
Dieser plattenverrückte Musikhippie. Und ja, also ich finde das Spiel ist spielerisch, hat ein bisschen so seine Probleme, weil es halt versucht zu viel zu machen. Es versucht so ein bisschen Echtzeitstrategie, es versucht so ein bisschen Autorennen und es versucht so ein bisschen Action. Meiner Meinung nach hätten sie es bei dem Action-Teil belassen können, das einfach so wie so ein God of War geradlinig durch die Heavy-Metal-Welt durchschnetzeln.
Was ja in der Demo auch gut vertuscht wird, weil man da wirklich so... Das Einzige, was man da noch anders macht, ist mit diesem Hot Rod da rumfahren.
Ja, und das war's. Diesen Endkampf mit diesem, wo man dann die drei Zungenspitzen abfahren muss, was dann auch eben wie im echten Spiel zeigt, dass die Steuerung dieses Hot Rods so ein bisschen hakelig ist.
Und das wirkte halt auch so unpoliert, also dieses, wie die Zungen dann kaputt gehen und so, das war noch so rudimentär alles, ein rudimentärer Endgegner Kampf, wo man natürlich jetzt wieder bei Uncharted sieht, wie sowas in geil aussehen könnte. Klar. Aber man kann ja nicht immer diesen Vergleich ziehen und insgesamt ist es ja trotzdem noch ein sehr gutes Spiel eigentlich geworden.
Ja, es ist ja, wie gesagt, das ist ja wiederum auch so Kritik auf hohem Niveau, weil natürlich ansonsten die grafische Präsentation schon durchaus sehr stimmig ist, also dafür, dass man halt diese Heavy-Metal-Hardrock-Welt darstellen
will. Besonders in den Cutscenes, die wirklich wieder so wie ein Animationsfilm rüberkommen und wo du dann auch wieder... oft das Gefühl hast, ich hätte lieber noch ein paar mehr Cutscenes gesehen und was weniger gespielt.
Ja, also ich finde das Witzige an dem Spiel ist, dass man halt viele Leute jetzt seit Jahren Guitar Hero spielen und damit ihre Plastikgitarre in ihrem Wohnzimmer stehen und dann ordentlich abrocken zu Nirvana und Co.
Und Johnny Cash.
Und Johnny Cash, also in deinem Fall eben auch zu Johnny Cash.
Ja.
Aber das ist eben irgendwie... Das ist halt immer noch so dieses so, ich spiele so Musikspiel und ich habe so dieses ganze Hardrock-Feeling, aber ich halte eine Plastikgitarre in der Hand und ich gucke eigentlich nur so wie früher bei Senso, dass ich vier oder fünf verschiedene Farben zur richtigen Zeit drücke.
Ja. Oder eine Frau, die mit dem Dildo vom Fernseher steht und sich Videos von mir anguckt.
Da ist es wieder dieser Komplex von der Pokerin.
Nur weil Herr Kappa nicht da ist, heißt es nicht, dass wir jetzt hier den Tagesschau-Podcast aufmachen müssen.
Ich meine was. Also dieses ganze Heavy-Metal-Rock-Feeling, das kommt durch eigentlich ein Spiel wie Brutal Legend besser rüber, als durch diese ganzen Gitarrenspiele. Weil diese Gitarrenspiele geben einem zwar dieses Gefühl, dass man irgendwie auf so einer Bühne steht und da richtig geordnet abrockt, aber am Ende diese ganze Mentalität, diese Attitude, diese ganzen Fuck-You-Momente und dieses Abgerotzte und natürlich hat der Eddie auch immer schöne Kippe am Start. Dieser ganze Lebensstil und diese ganze Philosophie, die hinter diesem Hardrock steht, die kommt viel besser bei Brutal Legend rüber und macht dieses Spiel viel sympathischer. Mhm. Und ich hoffe, das ist Tim Schäfers bestes, erfolgreiches Spiel.
Jetzt sag ruhig was, Robert.
Ja, man muss ja auch sagen, dass diese 100 Songs von Brutal Legend eigentlich besser in Guitar Hero passen, als jetzt meinetwegen Guitar Hero 5 diese Track-Auswahl.
Genau.
Weil, ich meine, wenn sie schon so ein Band-Hero machen, wo sie sagen, hier kommen die Songs rein, die so ein bisschen mehr Mainstream sind, da kann man, finde ich, schon fast die Sachen von Guitar Hero 5 reinpacken und in das richtige Guitar Hero dann wieder...
Wobei das ja wieder EA ist und die das dann bei Rockband machen würden.
Ja, nein.
Und Electronic Arts ja auch schon gesagt hat, dass sie Songs zum Download anbieten aus Brutal Legend. Ich glaube, da sind sogar welche schon gekommen.
Gute Sache. Also ich finde auf alle Fälle, dass man hat es selten bei Programmieren, also auch in dieser Zeit, wo vor allem wie bei Activision so zur Leitmaxime gemacht wird, wichtig ist, dass wir mit den Spielen Geld verdienen. Hat man manchmal den Eindruck, dass viele Leute so Spiele machen, aber diese nicht so aus ihrem Herzen her machen, sondern da sitzen meinetwegen eben Leute und machen halt ein Dead Space und das ist total geil. Und als nächstes müssen sie dann irgendwie Dante's Inferno machen. Ja. Ich habe immer noch das Gefühl, Dante's Inferno müssen die armen Jungs nur machen, weil man bei EA doch gerne irgendwas hätte, was man God of War entgegensetzen kann. Aber ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass die so alle in ihrer Bude gesessen haben und gesagt haben, boah, diese göttliche Komödie, die ich da gerade gelesen habe, da muss ich mal ein Spiel draus machen. Ja. Ja? Das kann ich mir nicht richtig vorstellen. Die Jungs freuen sich bestimmt jetzt lieber wieder darauf, eben demnächst jetzt mit Dead Space 2 anzufangen. Aber bei Brutal Legend hat man einfach so das Gefühl, da sind Leute, die einfach
auf die Kacke hauen wollen,
ja. Die einfach mit einem Bierchen ein geiles Spiel machen wollen und die einfach so viel von sich selber da einbringen.
Das ist unsere Mentalität,
genau.
Wie wir hier den Podcast machen, wie wir unsere News schreiben. Und man hat auch das Gefühl, Tabus waren ihnen auch dabei fremd, weil man hat sie waren die Möglichkeit, auch auf höchst sympathische Art wird man da gefragt, die Fluchwörter auszublenden oder die Brutalität runterzuschrauben. Aber sie haben jetzt nicht auch irgendwie aufs Auge gedrückt bekommen, da auf den Gore-Faktor zu verzichten oder halt ihre ganzen, auch total stimmig da eigentlich eingebauten Fluchwörter rauszunehmen. Und sowas haben sie da einfach durchgezogen.
Ja.
Und man muss einfach sagen, das ist wie mit allen wie es auch mit Psychonauts war, diese Double Fine-Spiele oder auch früher die Adventures, die sie da gemacht haben.
Das ist übrigens jetzt auch dieser große Erfolg, der große Grund, warum dieses Spiel vielleicht so erfolgreich sein könnte, ist, dass halt dieser Jack Black und diese ganze Hardrock-Geschichte sehr viele Menschen ansprechen, ja? Während dieser Humor von Psychonauts doch sehr speziell war.
Ja, also, auf jeden Fall.
Damals haben alle davon rumgeschwärmt.
Das ist eben jetzt der Clou, dass sie das jetzt geschafft haben, das auch in so ein Spiel reinzubringen. Aber ich meine halt nur die Leute, die das auch schon vorher gut fanden, die haben es nicht gut gefunden, weil das Spielprinzip irgendwie so gut war. Das Psychonauts war ja ein Jump'n'Run, ein bisschen originelleres, aber es war ein Jump'n'Run. Und sondern weil sie das Herz da drin erkannt haben und die Seele, die da drin steckt und weil sie es einfach sympathisch fanden. Und so ist auch bei Brutal Legend. Das muss jetzt auch kein mega geiles Gameplay haben, sondern der Sympathiefaktor reicht, dass ich da ein ultra geiles Erlebnis mit habe.
Ja, Psychonauts hatte ja sogar genau dasselbe, nämlich eigentlich das Problem, dass es eigentlich für einen Jump'n'Run eine ziemlich hakelige Steuerung hatte und manchmal auch sehr, sehr blöde, so sprunggenaue Einlagen, wo man dann so sehr, sehr auch Frustmomente hatte, was man natürlich alles vergessen hat, weil ja die Präsentation auch damals so gut war. Bloß halt, man konnte es lieben oder mögen, weil dieses ganze Psychonauten-Setting, der Sven Mittag, der damals bei uns Redakteur war, der war davon völlig angetan. Ich habe das mehrmals versucht zu spielen und es hat mir mehrmals nicht
gezündet. Hat jedes Mal nur Geld gekostet.
Ja, nee, ich weiß nicht. Ja, das, manchmal mehr, manchmal weniger. Ja. Das ist ja auch tausendmal wieder neu erschienen. Das ist ja auch... es ist kein Xbox On Demand hier.
Doch, genau.
Dann war das, was ich da auch geholt hatte.
Ist irgendwie genau dasselbe wie mir. Beyond Good and Evil.
Ja.
Eigentlich das Phänomen an sich. Es hat ja auch sehr, sehr vielen Kritikern sehr gut gefallen, aber ich habe es auch gespielt, keine Ahnung, 2 Stunden. Da war es auch schon wieder vorbei. Weil
bei mir nach 1 Stunde oder so, und das lag einfach daran, aber vielleicht bin ich ja auch einfach so ein Mainstream-Arschloch oder so, einfach dieses... Ich habe nichts dagegen, eine Frau zu spielen. Ich habe Lara Croft in den 6 Spielen auf den Arsch geschaut und habe es alle durchgespielt und fand es immer gut. Oder No One Lives Forever, kein Problem. Also ich spiele gerne Frauen. Aber ich fand einfach dieses Setting zu abstrus, dass ich als Frau mit so einem Schwein durch die Gegend renne und der Schwein ist irgendwie mein Onkel.
Ich spiele auch gerne mit Frauen.
Ja, du bist ja auch ein Schwein.
Also, ich verstelle dir auch im Podcast immer gerne meine Stimme, um eine Frau zu spielen hier. Aber ja, mit Brutal Legend ist es praktisch so ähnlich wie mit Wett, obwohl Brutal Legend...
Das Tolle an Brutal Legend ganz kurz ist, dass es eben nicht so ein Geheimtipp ist für Feinschmecker oder so, sondern man kann damit einfach auch so eine Menge Spaß haben und man muss da keine Kompromisse machen.
Ja. Also ich finde, das unterstreiche ich absolut. Das ist eben so. Das ist halt cool auch, dass so ein Spiel, wo du das Gefühl hast, das ist einfach, das findest du einfach nur geil, wie es schon von der Art her ist, dass das es dann geschafft hat, in diese Mainstream-Schiene reinzukommen, ohne halt auch sein Flair zu verlieren wieder.
Das und du hast das Gefühl, der Entwickler hat das Spiel vor allem deswegen gemacht, weil er das selber witzig findet und weil er selber Spaß damit hat und eben sich nie gefragt hat, was mache ich denn jetzt, was so in der Zielgruppe am besten ankommt oder wie kann ich das Spiel so programmieren, dass es so einen möglichst breiten Bevölkerungsschichten anspricht.
Wahrscheinlich hat er durch EA jetzt auch halt mehr Support gehabt, weil es war ja ursprünglich gar nicht mit Jack Black gedacht. Es war ja auch ursprünglich irgendwie nur ein Strategiespiel, wie es angefangen hat. Aber dann hat er eben diese geile Ikone da reinbekommen als Frontface. Er hat die Möglichkeit bekommen, diese ganzen geilen Songs, diese ellenlange Liste da sich zu holen. Und er konnte da einfach aus den Vollen schöpfen. Also ich glaube auch das erste Mal hat man das Gefühl, dass dieser Mensch, der halt von Freaks immer als genialer Spielekünstler bezeichnet wurde, dass er jetzt mal richtig mit einem dicken Budget in die Suppenschüssel greifen kann und so viele Nudeln in seine Hand nimmt, wie er greifen kann.
Ja, und ich meine, das Tolle ist natürlich auch, was man auch nicht vergessen kann, ist, dass EA das Ganze auch mit einem richtigen Budget marketingmäßig rauspusht. Was man ja immer sagen kann, wo viele Spiele vielleicht unter gelitten haben. Also ein Beyond Good and Evil vielleicht nicht ganz so stark, weil Ubisoft das auch ein bisschen vermarktet hat. Aber natürlich ein Psychonauts damals lief ja fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ja. Wenn du das nicht genau gewusst hast und deine Magazine gelesen hast, hast du das nicht mitbekommen. Und ein Brutal Legend ist natürlich viel, viel präsenter. Und allein durch die Figur des Jack Black. Deswegen ist es, glaube ich, eine Geschichte wieder, wie auch im August das mit Batman war, wo man eben sich wieder freuen kann, dass hier ein gutes Spiel rausgekommen ist, das jedem Spaß macht und das eben hoffentlich auch der kommerzielle Erfolg wird, dass Tim Schafer in der Richtung weiterarbeiten kann.
Ja, ja. Ich wollte jetzt nochmal kurz erzählen, den Übergang, weil für mich ist das mit Brutal Legend genauso mit Wett, auch wenn Brutal Legend natürlich viel besser ist. Ich finde, also ich habe nämlich Wett noch weitergespielt, davon wollte ich nämlich mal kurz erzählen.
Ja, nach deinem Test hast du gedacht, so dann nee, mal mehr nee,
als die ersten 10 Minuten. Als ich durchgespielt habe, habe ich es dann nochmal weitergespielt, um halt alle Sachen freizuschalten und so. Und ich muss halt sagen, das hat teilweise eine richtige Scheißgrafik, wo ich sage, das sieht richtig in jeder Hinsicht hässlich aus. Ich finde auch die Steuerung manchmal hakelig und so weiter, aber das Flair ist mir so sympathisch und die Zwischensequenzen, dieser ganze Style, Grindhouse-Style, den sie da aufbauen, deswegen macht mir das einfach schon Spaß und zwar so viel Spaß, dass ich es gerne halt von mir aus weiterspiele. Und bei Brutal Legend ist es so, dass das Spiel dazu dann auch noch viel besser ist. Das heißt, wenn man sich zuvor immer schon dafür interessiert hat und sich drauf gefreut hat, dann wird man da auf keinen Fall von enttäuscht sein.
Ja, enttäuscht ist man von dieser Woche, glaube ich, sowieso nicht. Also, ob man jetzt eine Xbox oder eine PS3 hat, ein gutes Spiel hat man auf jeden Fall. Entweder Brutal Legend oder halt Uncharted. Wer diese Woche kein gutes Spiel hat, ist wer entweder ein Wii hat oder ein PC. Ja. Die PC-Spieler kennen das natürlich, denn die warten ja seit 3 Jahren auf ein gutes Spiel und das wird dann von Blizzard kommen.
Aber ich weiß gar nicht, Brutal Legend auf dem PC, kommt das später?
Ich weiß nicht, also ist auf alle Fälle, glaube ich, nicht angekündigt worden. Also es ist,
oder kommt das gar nicht?
Ich würde sagen, das kommt sogar gar nicht.
Ja, guck doch mal.
Ja, da wir ja quasi hier multimedial sind, aber wenn ich mir das richtig überlege, dann kommt das nur für PlayStation und Xbox 360, ja genau. Keine PC-Version in Planung. Schade, Jungs. Okay. Ja. Habt ihr euch wieder kaputt gemacht? Mhm. Aber es kommt ja nächstes Jahr StarCraft 2.
Ja, natürlich.
Und ich meine, so lange kann man ja eh World of Warcraft spielen.
Ja, genau. Oder hier so ein Steam-Titel wie Gang Wars oder was ich sagen.
Ja, meine, beim Wii, da konnte man jetzt Smash abspielen. Ja, das, also diese Teenage Mutant Ninja Turtle Smash Up, also wir haben alle, glaube ich, hier noch ein Wii zu Hause. Bei mir ist das einzige Spiel, was da immer noch drin ist, die Metroid Prime Trilogy.
Bei mir ist Super Mario 64, ja. die ganze Classic Games.
Es kommt ja bald New Super Mario Brothers.
Ja,
super. Auf dem DS natürlich immer noch Scribblenauts ganz stark.
Mhm. Ja, wobei es ja gar nicht so gut sein soll.
Habe ich auch gelesen.
Ja, ich finde es einfach gespielt.
Ja, die Idee ist klasse, aber es soll halt spielerische Schwächen haben. Also, dass du zum
Beispiel immer
das Seil einsetzen musst und dass die Steuerung einfach scheiße ist, habe ich gelesen.
Ja, die ist sehr hakelig und vor allem, weil sie halt nur mit Stylus ist. Auch wenn du zum Beispiel ein Flugzeug oder ein Auto oder sowas steuerst da drin, was ja möglich ist in vielen Levels, dann steuerst du die mit dem Stylus und das ist halt echt nervig. Aber einfach die Idee, also ich meine, wir reden so oft über Kreativität und ich finde einfach die Idee, dass man dass der damit fast jedes Wort erkennt, das hat schon mehr Kreativität als ein Little Big Planet, einfach nur so.
Aber ich freue mich halt noch mehr auf dieses Drawn to Life auf der Wii, weil ich habe es ja mal anspielen können.
Weißt du, wann dein Lieblingsfreund von THQ ist?
Nein, weil ich es einfach cool finde, du hast halt da immer so eine Box, die du in dem Level triffst und dann steht da, du sollst eine Blume oder irgendwas malen oder irgendwas, was dir gerade weiterhilft. Und du kannst dann wirklich malen, was du willst. Es muss halt nur in diese Box reinpassen. Okay. Und du hast eine komplette Freiheit. Und dann wird dieses, was du da gemalt hast, im kompletten Level in die Orte gesetzt, wo halt eine Blume hingehört oder wo halt irgendein Level, ein Aufzug oder so hinkommt. Und dann wird das sogar immer wieder in der Größe und wie sich halt im Winkel reingesetzt wird, so verändert, dass es halt nicht immer wie das gleiche Bild aussieht. Und so hast du halt echt das Gefühl, du kannst da richtig was in der Spielwelt verändern und mit deiner Kreativität machen. Aber es artet halt nicht so wie bei Little Big Planet aus, dass du dein ganzes Spiel dir selbst bauen sollst oder nur so Schrottlevel bekommst, sondern du hast halt schon vorgefertigte Levels, die auch für sich funktionieren. Du erweiterst sie halt nur um da, wo es halt passt und wo es auch Spaß macht, um die entsprechenden Elemente. Und das hat mir halt beim Anspielen schon so tierisch Bock gemacht. Oder da brauchst du kriegst irgendwann mal Flügel, die kannst du dir dann einfach selbst malen. Und das ist dann cool, weil ich habe mir natürlich dann zwei Brüste gemalt, die so schön flattern hinter meinem Rücken. Aber du kannst da dir ausdenken, was du willst. Du kannst zwei Augen malen und die als Flügel benutzen. Oder halt ein normaler Mensch wird einfach Flügel malen und wird mit Flügeln dann anfliegen.
Wer ist hier schon normal?
Ich finde, das ist ein schöner Kompromiss halt aus Kreativität und intelligentem Spieldesign. So.
Dann seien wir mal gespannt auf die nächste Woche. Auf der nächste Woche, da kommt natürlich raus Forza Motorsport 3 am 23. Da wird vorher auch schon der Test online gehen. Ich erzähle hier kein Geheimnis, wenn ich sagen würde, dass es nach ungefähr 15 Stunden Spielzeit ganz klar eine 9 von 10 sein wird und dass das Spiel sehr zu empfehlen ist. Aber ja. Die genaue Analyse würde ich dann doch erst beim nächsten Podcast nennen. Dann dreht ihr vermutlich auch schon die ersten Runden und vielleicht sieht man sich mal zu einer Multiplayer-Partie.
diese leere Phrase, die hier wieder ins Mikro gibt.
Du wirst sehen, das ist keine leere Phrase, genauso wie Farmville etwas war, was wir mit den Usern gespielt haben, solange er es noch
hört. Okay, das war jetzt eher zweckmäßig, wenn man seine Nachbarn braucht.
Oder? Ja, nein, auch bei Forza, wenn wir was in der Richtung auf die Beine stellen. Und natürlich nächste Woche am 23. kommt natürlich auch noch raus einer von Daniel Pugs persönlichen Favoriten in diesem Jahr, nämlich Borderlands.
Ja, für mich ist es bis jetzt eher Boringlands, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja.
Ich geb ihm eine Chance. Also ich würde mir wünschen, dass es toll wird, weil die Idee finde ich cool. Und auch den Style. Also nur die Anspielfassung, die fand ich jetzt ziemlich langweilig. Aber hätte sich ja noch was tun können in den paar Monaten, also bin ich gespannt drauf.
Wir sind gespannt, kommt nächste Woche raus. Ich meine, ich sage immer, also ich finde, wenn ein Spiel irgendwie ein halbes Jahr vor Release nochmal irgendwie den geklumpelten Grafikstil ändert,
das ist ein gutes Zeichen.
Ja, das glaube ich nicht, aber schauen wir mal. Das alles sind also schon die Themen der nächsten Woche. Ihr merkt, es lohnt sich auch in der nächsten Woche, nicht nur wegen unseren tausenden Gewinnspielen, wegen etwaigen Forza Motorsport 3 Liga.
Ach, vor allem wegen Robert.
Wegen Robert.
Ja.
Danke. Weil Robert nämlich nächste Woche Berufsschulferien hat.
Ja.
Das heißt, das ist bei ihm sowas wie die Höchstmaximalstrafe.
Ah. Hättest du es mal nicht erwähnt, jetzt schalten die Hälfte der Leute nicht mal ein nächstes Mal.
Das ist nämlich 5 Tage lang durchackern in der Redaktion, statt nur 3 Tage und 2 Tage hier Eier baumeln in der Berufsschule.
Das komische Wort Ferien, hatte mal eine andere Bedeutung.
Ja, genau.
Das nicht in dem Gulag Area Games, da ist damit vorbei. In diesem Sinne wünschen wir drei euch wieder ein tolles Wochenende. Macht was draus und wir lesen und hören und sehen uns auch wieder in der nächsten Woche. Bis dahin. Tschüss sagen Alex,
Robert
und Daniel.
John Carmack.
Ja.
Unser ID-Man.
Ja.
Unser ID-Man.
Das heißt nicht ID, das heißt it. It, 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 it. Das heißt nicht ID, das heißt it.
Das heißt nicht ID, das heißt it.
Man.